Hola y bienvenidos en el Besenwagen. Aquí tienes una vez más a tu conductor para la vuelta, Yuri Oeman, del equipo Alpecin de Koenig. Ya han pasado 2 semanas, pero la lucha por el maillot rojo sigue. La última semana también será muy dura y termina con una contrarreloj. ¿Quién ganará al final? ¿Es Ocona, Roglic o alguien más? Un saludo enorme y otra vez disfruta del viaje en el Besenwagen.
So, muchas gracias an unseren Caballero aus der spanischen WG, Yuri Hollmann. Yuri Hollmann und Moritz Ballerstedt natürlich auch gleich wieder mit Voicemails hier gefeatured. Ich sag Hallo aus dem Besenwagen, der die Spanien-Rundfahrt verfolgt in der 2. Sonderfolge Los Vojos Dos. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
90 Grad an die Stauf.
90 Grad? Wieso 90 Grad?
Ja, weil so. Handy ist gedreht. Ah,
shit. Ja. Ich muss hier versuchen, ein Foto zu machen, dass wir das drin haben.
Na, jetzt geht's. Ja. Fassen wir mal die Welt da zusammen, die letzte Woche.
Ja.
Ich hab genau 2 Etappen gewonnen. Jedes Mal der gleiche Rennfahrer gewonnen. Entschuldigung, ich habe 2 Etappen geschaut.
Hey, Paul hat 2 Etappen
gewonnen. Jedes Mal der gleiche Rennfahrer gewonnen.
Ja, es waren ja schon die spektakulärsten dann. Dann hast du dir die krassen Bergankünfte. Naja, der eine war gar nicht so krass angeguckt. Ich denke mal, du meinst Pablo Castrillo.
Ja, genau. Auch ein Rennfahrer, also ganz fix, 2 Etappen dieses Jahr bei der Vuelta gewonnen. Einmal am 29.08. und dann 3 Tage später noch eine Etappe. Auf jeden Fall soll er jetzt zu Ineos gehen.
Der neue Shootingstar.
Ich hoffe, Ineos hat ihn schon davor unterschrieben. wenn nicht, würde es gerade noch mal ein bisschen wehtun, vielleicht bei der Vertragsunterzeichnung. Aber ja, da können
es
wir
ja noch. Es ist ein guter Einstieg. Also ich wollte gerade einsteigen mit, es bleibt einem ja erstmal immer in Erinnerung, so die letzte Etappe, so gestern die Bergankunft war ultra krass. Also ich habe auch schon Leuten geschrieben, so das mit dem Nebel, das hätte ich jetzt gern immer so. Auch bei Sprints. Sieht so dramatisch aus.
So. Ja. So eine Nebelmaschine könnte man ja einfach ein paar Meter vom Ziel hinstellen.
Das wird die Sprints auch nochmal wesentlich spannender machen, finde ich. Auch für die Fahrer.
Ja.
Ich meine, sowas hätte ich auch schon bei Triathlon-Zielankünften gesehen. So ein kleines Feuerwerk mit Nebelmaschine und so.
Da laufen die.
Ja, gut, come on.
Da sind so circa 60 km
Unterschied in der Spitze. Sind so extrem safe im Straßenradsport heutzutage. So, da kann man auch mal so ein bisschen einen sauren Apfel kann man mal beißen für die Zuschauer, würde ich sagen. Naja, ja. Auf jeden Fall diese Nebelbergankunft hat Pablo Castrillo gestern gewonnen. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass er gegen Alexander Vlasov gewinnt da hoch. Kurze Beschreibung der Etappe, zumindest der Ausreißergruppe. Die waren relativ lange zusammen unterwegs und 2 UAE-Fahrer, wie heißt er? Jay Vine und eben besagter Pavel
Sivakov,
haben das Tempo gemacht und zwar für irgendwie 70 Kilometer oder so. Von vorne gefahren und Alexander Vlasov und der restliche Teil der Gruppe saßen nur drauf, keinen Meter im Wind gefahren, konnten sich also die Kräfte halbwegs einteilen auf dieser kräftezehrenden Etappe. 140 Kilometer, knapp 4000 Höhenmeter mit einer super heftigen Bergankunft, die am Ende immer steiler wurde und die letzten 3 Kilometer mit über, ich glaube 14% im Schnitt abgeschlossen haben auf so eine Skistation. Und ja, es war dann schon krass, denn Sivakov hat nochmal richtig heftiges Tempo angezogen. Die Gruppe ist auseinandergeflogen am letzten Berg, der auch wirklich irgendwie insgesamt 17, 18 Kilometer lang war. Aber eigentlich hätte ich gedacht, Vlasov von Red Bull Bora hat sich hier genug Kräfte behalten, um das zu taktieren und am Ende da als Erster ins Ziel zu fahren. Aber in den letzten 3 Kilometer, wo es dann auch wirklich wie so ein Kicker nochmal reinging, attackiert Castrillo all out. Also es sah aus wie einfach ein Sprint.
Ich dachte zuerst, dass die Kilometeranzeige oben falsch ist. Aber ich dachte, das ist Zielsprint gerade, so wie er losgefahren ist.
Also dass maximal noch 700 Meter sind oder so, ne? aber dann weißt du ja, okay, es hat jetzt 15% bis ins Ziel, das dauert noch richtig lang. Und ich so, ja gut, also die zwei da hinten, die denken sich auch schon so, okay, mach mal, Junge, wir fahren jetzt hier erstmal unseren Stiefel und haben dich gleich wieder. Dann hast du aber schon so gesehen von der Körpersprache her, dass der Typ einfach auch nicht langsamer wurde und sich immer wieder so neu motiviert hat, nochmal noch fester zu treten. Dann hast du aber in diesem Nebelchaos, ganz geil, mit super vielen Zuschauern, schon schemenhaft den Hai Vlasov von hinten sich so anschleichen gesehen. Und auf dem letzten Kilometer war er dann auch dran. Aber Castrillo einfach immer nochmal eine Rakete gezündet und Vlasov auch einfach wirklich 200 Meter vom Ziel dann nochmal komplett abgehängt. Das hat sich Vlasov und Bora gestern anders vorgestellt. Aber crazy, ich weiß nicht, so wer von euch hatte den auf dem Schirm, dass der so stark sein könnte? Ich meine, ein paar Ergebnisse hat er schon, aber die sind jetzt auch nicht, sind jetzt nicht so, dass man das hätte erwarten können, oder?
Ja, nee, auf der, also ich habe von ihm halt auch nur im Vorfeld gehört, weil Burgossen so gut war. Also man hat zumindest den Namen, der wurde von den Kommentatoren immer wieder erwähnt. Aber dass der, als ich die erste Etappe gewonnen hat, fand ich schon gut. Aber jetzt gestern war irgendwie nochmal krasser, weil es einfach noch viel, viel steiler war. Und der ist ja auch nicht so klein. Nee, ja? Also nee, der ist, ich habe sie gerade auf, der ist 1,83 und wiegt laut Pro Cycling-Stats 74 Kilo. Sagen wir mal 72, auf jeden Fall über 70. Und das ist bei so einem Anstieg schon eine Ansage. Und was er da gestern gemacht hat, vor allem, der sieht ja immer so aus, als wenn der gleich abfällt. Also immer. Der hat ja zwischendurch, als das hast du ja auch diesen geilen Unterschied gesehen, wie Sivakov von vorne fährt, relativ ruhig auf dem Rad und Castrillo hinten am Hinterrad ja schon völlig am Kämpfen und kann das Hinterrad kaum halten. Und dann attackiert er halt. Und das ist so. Ja, der hat irgendwie so nochmal so ein extra Gang anscheinend. War auf jeden Fall krass. Was ich aber auch krass fand, als er die erste Etappe gewonnen hat, also seine erste Etappe bei dieser Vuelta, ist ja an dem gleichen Tag der Präsident des Teams verstorben, weshalb eh schon alle emotional waren. Und da konnte man irgendwie noch denken, okay, gut, vielleicht hatten das, was motiviert ist, das falsche Wort dafür, aber halt so quasi auf einer emotionalen Ebene, wenn du irgendwie mal attackierst, dann hinten wahrscheinlich im Auto auch alle super irgendwie am motivieren, Pierpo, dass du ihn vielleicht nochmal erst extra rausholen kannst, aber dass er gestern das nochmal wiederholt, eigentlich mit der gleichen Art und Weise, fand ich schon sehr, sehr krass. Von daher, ja, war eine coole Etappe. Ich würde irgendwie auch gerne mal über das Team reden, so vielleicht gegen Ende der Folge oder auch in der regulären Folge, weil es eigentlich interessant ist, wie sich das entwickelt hat mit der Wildcard jetzt. Und wenn du auch schaust, wie jung dieses Team ist, das ist brutal. Also die sind ja alle so 23 gefühlt so der Älteste in dem Team. Und ist echt Entschuldigung, ich hatte vorhin die falsche Seite auf zu dem Team. Mit 23 soll nicht der Älteste. Aber halt so die Entwicklung des Teams ist schon echt interessant und war cool zu sehen, dass er da jetzt irgendwie zwei Etappen gewinnen konnte. Oder ist cool zu sehen, ja.
Ja, hatte ich auch auf jeden Fall nicht auf dem Schirm. Also zwei Etappensieger hätte ich nicht prophezeit im Leben nicht. Der ist auch noch gar nicht jetzt so lange überhaupt irgendwie auf meinem Radar, muss ich sagen. Fährt auch erst seit letztem Jahr so als Profi. Und kommt, glaube ich, so wie ich das so ein bisschen, also meine Recherche hat sich ja eigentlich auf seinen Instagram-Account bezogen. Aber seine ersten Bilder sind noch vom Eishockey. Also er hat anscheinend mal so in der Jugend auf jeden Fall noch andere Sportarten gemacht. Und aber so für seine Körpergröße und vielleicht auch Gewicht auf jeden Fall ein super starker Fahrer. Überraschend auf jeden Fall seine zwei Etappensiege.
Ja, also genau, ich meine, der Tag gestern war ja im Prinzip, also gestern Sonntag, letzte Etappe vom Ruhetag, war ja gepickt, so mit einigen Sachen. Zeitstrafe für Roglic, 20 Sekunden.
Also ich erstmal so als Grundstatement, ich hätte gedacht, Roglic geht in Rot in die letzte Woche nach dieser Etappe gestern. Ist jetzt nicht passiert auf jeden Fall. Also nach der ersten Woche hatte man ja Ben O'Connor sehr viel Zeit Vorsprung gegeben, der auf einer Etappe solo ankam aus einer Ausreißergruppe und dann auf Roglic irgendwie 5 Minuten 40, glaube ich, Vorsprung hatte und somit auch auf den Rest. Und man hat es jetzt als Red Bull Bora Hansgrohe schon ganz gut geschafft, sich so ganz langsam zurückzurobben, mit vielleicht auch nicht zu viel Kraftaufwand, aber man muss halt schon auch jeden Tag ein bisschen was da abknabbern. Und gestern hat's, ja, also mit dem Radwechsel von Roglic hat man schon gedacht, okay, der eskaliert richtig hinten raus, aber scheinbar hat er dafür die Beine nicht gehabt. Hat man dann auch, also die Attacke war dann auch vorbereitet. Roglic ist, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, irgendwie 25 Kilometer, 30 Kilometer vor dem Ziel von seinem normalen Fahrrad auf ein Bergfahrrad gewechselt, was ein Einfachkettenblatt, ein sehr kleines, ich glaube irgendwie ein 40er Blatt oder so, mit einer Gravel-Kassette, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, mit der, genau, noch mit der alten
Explore-Kassette. 44, glaube ich, oder so, ne?
Genau, 1044.
1044 ja. Gewechselt mit auch Berglaufrädern, also tiefe, flacheren Felgen. Ich denke mal, ja, da hast du auf dem Rad hast du einfach glatt die 6,8 dann erreicht mit allem Zubehör. Und danach hat man ihn mit dem Team und dem Teamfahrzeug wieder zurück ins Feld gepaced, wo ich schon vorm Fernseher saß und zu Wilma sagte, das gibt Zeitstrafe. Also in letzter Zeit immer, wenn man das auf Kamera gesehen hat, wurde Zeitstrafe verhängt. Da war jetzt auch kein Spielraum mehr in den UCI-Entscheidungen, wie es oft bei anderen Sachen ist. Und so kam es dann auch. Also nach einer Stunde nach Zieldurchlauf hat Roglic 20 Sekunden dafür bekommen. Er hätte 40 Sekunden gut gemacht, glaube ich, auf Ben O'Connor und hat so jetzt 20 Sekunden gut gemacht. Das ist immer noch eine Minute 3 Sekunden hinter Ben O'Connor.
Genau, also es waren genau 38 Sekunden und dann am Ende nur 18. Was ich da jetzt interessant finde, ist, man wird sich ja vorher Gedanken gemacht haben über den Wechsel natürlich, wie kann der ablaufen und wie holt man, bringt man ihn zurück. Ist man da wirklich einfach davon ausgegangen, dass das easy funktioniert, das so mit auch hinten Windschatten fahren?
Auch Roglic selbst. Das ist ja, ist ja wirklich direkt an der Stoßstange gefahren und auch für eine relativ lange Zeit mit dem Kameramotorrad daneben. Also da muss ja da auch eigentlich so der Athlet selbst denken, okay, es wird jetzt gerade ein bisschen schwierig, sollte vielleicht mal rausziehen. Aber man war sich relativ sicher, dass das irgendwie so funktioniert. Und was ich mir dann auch dachte, ist so, danach geht es irgendwie 20 Kilometer einen Berg hoch und unten ist der Berg noch in Anführungszeichen flach, aber das Tempo ist nicht mehr so riesenhoch. Wenn du da den Wechsel machst, verlierst du irgendwie nicht so viel Meter.
Ja, du musst natürlich viel mehr Watt aufüben, ne? Oder aufbringen, um dann wieder zu. Also ich finde die Aktion allgemein, also schon birgt auf jeden Fall ein gewisses Grundrisiko. So. Mhm. Und ich glaube, dass die im Prinzip, also natürlich, die Zeitstrafe, davon sind sie erstmal nicht ausgegangen, aber also ob dieser Mehrwert dann am Ende wirklich da war, gleich zum Nachhinein, ist immer schlauer, kann man sagen, es hat halt nichts gebracht, wo du hast 20 Sekunden Zeitstrafe bekommen, er hat wahrscheinlich keine 20 Sekunden, also durch die Aktion hat er, glaube ich, keine 20 Sekunden gespart, weißt du, ich meine? Also, weil es halt leichter war und so. Aber ja, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ist natürlich interessant, dass ein Wechsel im Radsport, ne, der jetzt dann auch relativ abrupt stattgefunden hat, dass auf einmal solche Dinge bestraft werden. Das war wirklich vor einem Jahr, hätte ich sogar gesagt, hättest du es machen können.
Hast du auch nach jedem Defekt oder wie auch immer, hast du völlig hinterm Auto zurückfahren können.
Da würde ich aber nochmal einen Unterschied machen. Ne? Also wenn du jetzt wirklich durch einen Sturz oder Defekt.
Ja klar, das ist ein Unterschied.
Aber auch da wirst du ja
in der Kolonne fährst, wirst du, glaube ich, ein bisschen geduldet. Nee, ich glaube nicht. Also natürlich, wenn du jetzt kilometerlang hinter deinem eigenen Auto herfährst, das ist ja nochmal ein Unterschied als jetzt, ne, durch die Kolonne mit dem Windschatten der Autos wieder nach vorne zu fahren.
Ja, aber wer war das
da bei? Wird ja auch von anderen.
Tarling bei Paris-Roubaix, oder war mal, das, der rausgenommen wurde?
Ja, auch da, ne? Also, man muss sich das ja so vorstellen: hinter dem Fahrerfeld fährt eine Autokolonne, die durch Stop and Go, dynamische Fahrweise des Feldes, Streckenverlauf, natürlich auch manchmal ewig lang gezogen wird. Und du musst dann eigentlich so einen Wechsel so schnell schaffen, dass du vor dem letzten dieser Autos wieder aufs Rad kommst und losfährst. dann schaffst du es eigentlich durch den Windschatten der Autos, die ja da sind, ja, die dann auch nicht weg sind oder angehalten werden, sondern die mehr weiter dem Feld hinterherfahren, und dann schaffst du es einfach dadurch, den Windschatten von Auto zu Auto nach vorne zu fahren. Und das wird eigentlich immer geduldet. Ja, das lässt sich nicht verhindern. Das sind halt so, ja, auch keine festgeschriebene Regel. Also es ist eigentlich nur ausdrücklich verboten, dass man nicht hinterm eigenen Teamfahrzeug oder nicht länger hinter einem Teamfahrzeug fahren darf. Problematisch wird es eben dann, wenn dein Teamauto mit dir wartet und dich dann quasi individuell versucht, durch diese Kolonne nach vorne zu fahren. Das wird gar nicht gerne gesehen, mhm, und dementsprechend auch oft bestraft. Und natürlich müssen die Autos das Feld des Pelotons, das Tempo des Pelotons folgen. Das heißt, die können jetzt auch nicht warten auf dich und dich dann steady wieder nach vorne fahren, wie es dann eben bei Tarling zum Beispiel war. Da hat auch das Auto, ich weiß gar nicht, ob es war auch, glaube ich, das eigene Teamfahrzeug sogar, das hat ja auf ihn gewartet. Ja, also das geht nicht. Mhm. So, da ist natürlich immer ein Spielraum, und so ein sportlicher Leiter, der kann das normalerweise auch einschätzen, wie schnell er jetzt fahren kann, um eben keine Strafe zu kassieren. Ich glaube, das war dann jetzt in dem Fall ein bisschen zu offensichtlich, wie es bei Bora war. Und klar, also das passiert heutzutage auch öfter, weil eben vielleicht ein Kameramotorrad mehr dabei ist und auch hinterm Feld, um genauso Sachen eben einzufangen. Ja, also manchmal gibt es natürlich interessante Bilder für den Zuschauer, manchmal wirst du aber auch dabei ertappt, wie du einfach gemütlich hinter deinem Teamfahrzeug herfährst. Und dann gibt es meiner Meinung nach auch zu Recht die Zeitstrafe. Und ich frage mich auch, ob das jetzt so Sinn gemacht hat. Also man wird sich das mit Sicherheit genau angeguckt haben, wahrscheinlich auch ausgerechnet haben, was der Radwechsel bringt, und kam zu dem Entschluss zu wechseln. Ich weiß jetzt nicht, ob der Zeitpunkt wirklich geplant war oder ob man den spontan gesagt hat, ja okay, wir gucken mal, was beim vorletzten Berg passiert, und danach vor allem, wo können wir da vielleicht am besten wechseln. Vielleicht war es dann eine spontane Entscheidung von Roglic zu sagen jetzt, vielleicht war es komplett geplant. Irgendwo war auf jeden Fall ein Fehler drin, und ja, man hat jetzt da jetzt nicht wirklich was gewonnen. 20 Sekunden, also ich glaube schon, dass er die noch insgesamt aufholt, den Rückstand, aber es könnten natürlich jetzt auch genau die 20 Sekunden sein, die den Unterschied am Ende machen, und das wäre natürlich besonders ärgerlich, vor allem, weil Bora bis dahin eigentlich einen ganz guten Job doch gemacht hat. Ich meine, in der letzten Folge waren wir so ein bisschen unsicher, wie das funktionieren könnte oder wird, aber ja, eigentlich durch die Bank weg einen guten Eindruck gemacht, jetzt sogar noch mit Florian Lipowitz, den Fahrer im GC, vorne gehalten.
Und im weißen Trikot.
Pünktlich zum Ruhetag wieder.
Ja, also das habe ich letzte Woche noch gedacht, oh, das ist ganz schön eine gewagte Sache, ja, also voll auf den Sieg zu fahren und noch einen zweiten Fahrer im GC zu halten, muss man ja sagen. Also Florian Lipowitz hatte da oft einfach auch eine komplett freie Rolle, und musste eben keine Helferdienste leisten. Und das fand ich schon ein bisschen gewagt, aber bis jetzt klappt es ganz gut. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, wir sind gerade. Florian Lipowitz ist auf Platz
6,
ja. Ja, und wenn er das jetzt noch eine Woche durchhält und unter den Top 10 ist, dann haben wir einen neuen deutschen GC-Fahrer. Ja, endlich mal wieder. Also was heißt endlich? Wir haben ja schon ein paar, aber noch ein neuer dazu. Ist auch ganz schön. GC Lowitz.
Ja, was soll ich sagen? War auf jeden Fall eine super harte Woche wieder. Ich glaube, jeder ist froh, morgen nochmal einen Ruhetag zu haben. Ja, die Etappen diese Woche haben natürlich für die Ausreißergruppen super gelingen. Deshalb wurde auch immer von Anfang an richtig Rennen gefahren, bis die Gruppe irgendwann stand. Das war natürlich dann auch für jeden richtig hart. Ja, ich bin ziemlich zufrieden, so wie es für mich läuft, auch wie es fürs Team läuft. Wir haben, glaube ich, gezeigt, dass wir ein super starkes Team haben. Ja, wir sind einen Schritt weiter Richtung rotes Trikot gekommen. Ich denke, die letzte Woche natürlich auch wieder super hart. Aber ja, rückblickend auf die letzte Woche, können wir, glaube ich, ziemlich zufrieden sein. Ich für meinen Fall auf jeden Fall. Ich hoffe, die letzte Woche bringe ich auch noch so rüber. Genau. Natürlich auch heute wurde von Anfang an, ja, war Vollgasrennen. Ich glaube, ich habe meine beste Stunde und 90 Minuten Werte heute gefahren. Genau, also in dem Fall bin ich auch jetzt ziemlich platt und ich freue mich, dass ich morgen erstmal ausschlafen kann.
Ja, was ich da in dem auch noch interessant finde, ist halt, wie ich schon gesagt habe, ist auf Platz 6. Also ich glaube, viel weiter nach vorne geht es nicht wirklich, weil davor ist dann Landa, Carapaz und Mars, das ist alles Kapitän.
Kommen und Lipovic halt irgendwie vor ihm an, bei den Bergankünften bisher.
Ja, genau. Und aber hinter ihm ist halt echt eng, mit Godu, ja. Rodriguez, Skelmoser und da ist ja dann auch in der Nachwuchswertung.
Skelmoser ist tatsächlich noch Nachwuchswertung, hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, genau. Und die sind Skelmoser auf Platz 3 in der Nachwuchswertung, ist 18 Sekunden hinter ihm, also es ist halt echt noch eine enge Kiste dahinter. Richie Tellos auf 56, also das ist durch. Also das ist auf jeden Fall noch ein harter Kampf um das Trikot. Da bin ich auch gespannt, wie man das im Team hinbekommt, das beides eventuell zu vereinbaren. Und dann Enric Mas, der irgendwie auch so stark ist wie noch nie, finde ich, auf dem Niveau und also auch so konstant. Klar, der hat jetzt irgendwie eine Minute 20 Rückstand auf Primoz Roglic und 2 Minuten 23 auf Ben O'Connor. Aber ich glaube, dass wenn Primoz irgendwann mal einen schlechten Tag hat, dass das halt echt, also da kann der Mas noch unangenehm werden auf jeden Fall. Weil der sah jetzt gestern, finde ich, schon ziemlich stabil aus.
Was?
So als Roglic da gewackelt hat auf dem Rad, sah Mas halt echt noch sehr flüssig aus.
Wollte ich vorhin eigentlich sagen, extra gewechselt. Dann hat Lippo die Attacke in dieses Steilstück halt brutal vorbereitet. Die zwei haben das komplette Favoritenfeld gedroppt auf den ersten 400 Metern ins Steilstück rein und dann fährt Primoz Roglic weiter und jeder geht natürlich davon aus, wenn jetzt alles so ist wie geplant, eskaliert er da hoch und fährt eben auf alle auch einen Vorsprung raus. Aber dann hast du schon so in der Mitte dieses steilen 3 Kilometer Schlussstücks gesehen, Mass ist wieder zurückgekommen. Die Pace, die Roglic angeschlagen hat, konnte er anscheinend nicht durchziehen und hatte dann zeitweise sah es schon so aus, als würde Mass auch von Roglic ein Stück wegfahren, aber da ist er, glaube ich, Kämpfer genug und halt doch immer noch auch stark genug, dass er sich da wieder rangerobbt hat. Aber den Vorsprung haben sie sich sicher größer vorgestellt und dann noch mit den 20 Sekunden zurück. Mal sehen, ob das noch sketchy wird. Wir haben noch 3 Bergankünfte, noch, also ich glaube, die morgige, die Dienstagsetappe ist gleich wieder richtig heftig. Und dann haben wir Freitag und Samstag noch extrem schwer mit Bergankunft. Und dann natürlich auch noch ein Zeitfahren hinten raus, wo Roglic natürlich jetzt auch der ist, dem man ein besseres Zeitfahren als Ben O'Connor zutraut. Ja. Wie sieht es da in der Nachwuchswertung aus? Ein Carlos Rodriguez theoretisch und ein Skelmose im Vergleich zu Lipovic Zeitfahren?
Skelmose ist schon, der hat auch schon mal gute Zeitfahren rausgehauen, ne, Andi? Mhm. Also bin ich zumindest der Meinung, dass der auch schon mal ein paar gute gefahren ist. Aber ich glaube jetzt um Rodriguez muss man sich nicht so viel Sorgen machen, wenn es normal läuft. Würde ich sagen, dass ein Florian Lipovic das besser hinbekommt. Aber ja, du weißt halt auch nicht, ne, so nach 3 Wochen und dann in dem Fall auch vielen Helferdiensten, was ihn ja auch unterscheidet zu Rodriguez oder Skelmoser, die nicht fahren müssen, sondern die halt die Kapitäne in ihrem eigenen Team sind. Von daher, ich glaube, das hat schon mal Einfluss. Aber ich meine, Roglic, wenn alles normal läuft, muss er das Ding eigentlich nach Hause bringen.
Ja, ja.
Wenn noch ein Zeitfahren ansteht und aber ja, du weißt, ich meine, so ein Carapaz hat immer auch nochmal so eine magische dritte Woche ab und zu. Und wenn der so eine letzte Woche hat wie bei der Tour zum Beispiel, dann wird er auf jeden Fall auch noch ein sehr unangenehmer Fahrer für Bora oder für Red Bull Ranzcruhe in der letzten Woche. Ich sehe auch so die ganze Taktik, ne? Wer fährt hinterher, wer nicht. Decathlon fährt zum Teil, der spielt aber auch damit, ist eigentlich ja Primoz Roglic so der, nicht der Leader reell ist, aber eigentlich virtuell ja irgendwie schon. Und es führt ja auch dazu, dass diese ganzen Breakaways ankommen, ne? Weil Decathlon zum Teil auch nichts riskieren will, was Bonis angeht. Red Bull, Bora-Hansgrohe spielt das Spiel dann auch mit und so. Das ist halt schon interessant, wie die Dynamiken da sind.
Ja, Ja, da macht Decathlon jetzt bisher noch nicht so den souveränen Eindruck, ne? So nee. Bei dem Kontrollieren des Feldes. Ist jetzt auch für das Team noch nicht so eine gewohnte Situation. Also man hat zwar schon den einen oder anderen starken GC-Fahrer auf jeden Fall in der Mannschaft, aber kommt jetzt nicht so oft vor, dass man Rundfahrten anführt, geschweige denn jetzt bei einer großen Rundfahrt sogar ja durch diesen Ausreißersieg von O'Connor in eine Situation gekommen ist, um den Sieg mitzufahren. Und das, finde ich, hat man dem Team auch angemerkt. Also es gab auch die ein oder andere ja unschöne Situation schon fast, wo das Team versucht hat, eben ja auf schmalen Straßen vorne mit der gesamten Mannschaft das Tempo zu blockieren. Also Barrage, sagt man dazu im Radsport. Man versucht halt über die ganze Straßenbreite mit dem Team zu fahren, um eben keine Ausreißversuche mehr zuzulassen. Da wurde es ein bisschen ruppig, glaube ich mal. Es gab auch eine Strafe. Ja, und ich finde, Ben O'Connor hat dann auch nicht so souverän darauf reagiert, medial.
Das stimmt.
Ja, ist natürlich eine...
Also erklär ein bisschen weiter außen.
Schwierige Situation.
Es gab eine Barrage, Decathlon AG DSR. Das bedeutet, nachdem die Ausreißergruppe weg ist, sind die einfach geschlossen als Mannschaft vorne in Achterreihe gefahren. Und ich glaube, Carapaz war es, oder? Der Carapaz wollte irgendwie links vorbei. Und ob das jetzt Absicht war oder nicht, es war dann auch genau in der Situation in der Helikopterkamera hinter einem Baum. Carapaz wurde von der Straße abgedrängt. Also es kann auch einfach keine Absicht gewesen sein, indem Carapaz einfach versucht, da vorbeizufahren, sich ein bisschen aufhängt. Ist auch nichts Großes passiert. Er musste einfach kurz in der Wiese stehen bleiben und ist dann weitergefahren. Aber es gab natürlich ein bisschen Aufschrei, gerade auch dann von Team EF, was das hier sollte. Und ich weiß nicht, wie hat Ben O'Connor reagiert, hat einfach gesagt, so, wir haben nichts gemacht.
Ja, nicht mit Absicht zumindest. Er sieht keinen Fehler. Aber zu der Situation, also ist jetzt meine persönliche Erfahrung auch, also das wurde früher ganz oft angewendet, gerade von größeren Teams gegenüber jetzt kleineren Teams, in denen ich dann am Anfang war. Und also ich kenne das irgendwie auch, gerade so aus dem belgischen Rennen, dass einfach ich sage mal so, ich bin öfters in der Grasnarbe gelandet, aufgrund dessen, dass ein Ellbogen mir den Weg versperrt hat. Das war früher so echt an der Tagesordnung, zum Glück jetzt nicht mehr. Und ich finde, um ehrlich zu sein, auch gut, dass es dafür Strafen gab. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob es Absicht war oder nicht. Aber prinzipiell so ein Zeichen, dass das halt einfach nicht legitim ist, finde ich schon gut, weil das auch so ein bisschen von oben herab ist und so eine, du machst das ja auch. Ja, also ich weiß nicht, wie gesagt, ob es Absicht war oder nicht, aber so ein bisschen, um so eine Hierarchie im Feld klarzustellen. Also das ist ja auch, wie Anne schon sagte, auch ein bisschen so eine Unsicherheit, ne, das so zu machen. Und es ist schon gut, dass man da gegen vorgeht. Man merkt auf jeden Fall, dass die Jury mittlerweile härter durchgreift. Man sieht es bei den 20 Sekunden, man sieht es, die Rocklisch bekommen hat, man sieht es jetzt bei der Aktion. Ich finde das mit den gelben Karten auf jeden Fall auch interessant. jetzt dieses System, und bin mal gespannt, wann es dann die erste rote gibt, also die zweite gelbe. Zweite gelbe heißt raus, ne, Andi, oder?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Okay, das heißt die UCI auch noch nicht.
Die gelbe Karte-Regelung, die hat mich auch auf kalte Fuß erwischt, also die habe ich nicht kommen sehen.
Ja, auf jeden Fall ist es gut, wenn der Sport dadurch noch fairer wird und auch für Leute von außen besser zu verstehen wird. Weil das ist ja relativ simpel, das kannst du ziemlich gut nach außen kommunizieren. Hier, gelbe Karte kennt eigentlich, würde ich fast sagen, 90% der Menschheit weiß, was eine gelbe Karte ist, durch Fußball halt. Und dann sagst du, der Fahrer hat jetzt eine gelbe Karte bekommen. Hätte man sich mal gerade informieren können, nach wie vielen gelben Karten man raus ist. Nach zwei gelben Karten bist du raus, wie auch immer. Finde ich schon mal eine gute Lösung. Ja,
also ich finde es interessant, wie das Team auch letztendlich sich dazu entschlossen hat, jetzt voll auf O'Connor zu gehen.
Ja, Felix Gall gestern, entweder konnte er nicht oder, das wollte ich gerade noch einwerfen, er war dann auch, glaube ich, am Schluss nicht mehr da. Ne? Ist vorgestern noch auf dem 8. Platz der Gesamtwertung gewesen und hat gestern dann, also ich glaube, er konnte auch einfach nicht, hat einen schlechten Tag erwischt, hat 26 Minuten Rückstand sich eingehandelt, ist jetzt wirklich aus der Gesamtwertung komplett raus und war auch nicht als Helfer mehr verfügbar am Schluss.
Ja, hat natürlich davor die Tage auch viel Helferarbeit gemacht, ne? Also vielleicht hat man jetzt auch gesagt, wir gehen wirklich all in, was man eigentlich ja vorher auch schon gemacht hat, ja. Also Felix Gall hat jetzt nicht so viel Rückstand dadurch bekommen, dass er O'Connor unterstützt hat. Man hat da auch noch so ein bisschen auf die zweite Karte vielleicht gesetzt und jetzt irgendwann gemerkt, okay, die Luft brennt, wir müssen uns auf einen konzentrieren. Fand ich aber von vornherein eigentlich ja auch eine mutige Entscheidung. Also ich habe irgendwie O'Connor auch jetzt nicht so stark eingeschätzt. Das Team hatte dann anscheinend Vertrauen und ist voll für ihn rein. Ist zumal auch ein Fahrer, der das Team nächstes Jahr verlässt. Also natürlich ist es für die Mannschaft ein Riesenerfolg, wenn sie jetzt die Vuelta gewinnen. Und ich finde das auch dann gut, Fahrer weiterhin genauso zu behandeln, wenn man weiß, dass sie das Team verlassen, wie es sein sollte. Ja, aber man könnte natürlich auch sagen, ja, die Chancen, dass du das Ding gewinnst, sind nicht so hoch, aber die Chancen, dass wir mit Felix Gall, der nächstes Jahr auch noch bei uns ist, ein gutes GC-Ergebnis fahren, die sind genauso hoch. Ja,
ja, gut, aber
also wären jetzt Überlegungen, die ich gehabt hätte, wenn ich da als sportlicher Leiter oder Teammanager mit dabei gewesen wäre.
Bei über 5 Minuten sagst du nicht, wir versuchen es gar nicht, weißt du? Also,
der hat ja nicht ganz 5 Minuten und wie gesagt, 5 Minuten für ihn fand ich jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht genug. Ich meine, er hat sich jetzt doch noch gut gehalten, zweiten Ruhetag immer noch 1 Minute, aber halt auch schon 4 verloren. Knapp 4, eigentlich sogar noch ein bisschen mehr, wenn man die 20 Sekunden Zeitstrafe jetzt rausrechnet. Also ich will jetzt nicht sagen hoffnungsloses Unterfangen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er es hält, ja, die war schon irgendwie, also die gab's, aber meiner Meinung nach war die nicht besonders groß und dass man jetzt dann trotzdem so all in gegangen ist, ist aber, finde ich, wie gesagt, auch eine gute Sache. Zeigt irgendwie so ein bisschen die Einstellung, die Moral von dem Team. Ich find's gut. Ist jetzt auch zum Zuschauen eigentlich ganz attraktiv. Aber ja, muss man natürlich alles mal so überlegen, wenn man dann eben Felix Gall hat, der für mich bis zur gestrigen Etappe eigentlich einen super Eindruck auch gemacht hat. Hat oft ja wirklich auch gewartet auf Ben O'Connor. Also war da eigentlich schon der Stärkere. Aber ist da halt auch, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach für ihn gefahren. Und ja, eigentlich schon so ein ganz schönes Mannschaftsbild, was sie dann doch abgeben, obwohl diese eine unschöne Situation dabei war. Aber ich glaube, das ist eben auch, weil man noch nicht so routiniert ist, die Fahrer nicht die Erfahrung haben, solche Felder zu kontrollieren. Eigentlich eher die letzten Jahre, würde ich mal sagen, die sind, die Barrage umgangen haben und nochmal hinterher attackiert haben. Ja, aber da sieht man zum Beispiel auch, was solche Fahrer wie zum Beispiel Nils Polit bei UAE, wie wertvoll die sind, weil das eben Fahrer sind, die Ausreißergruppen fast schon im Alleingang kontrollieren können, ja, eben mit ihrer Fahrweise, wie sie durchs Feld agieren, immer in der richtigen Position sind und natürlich dann auch im flachen, welligen Terrain einen riesen Motor haben. So einen hat man da jetzt nicht so richtig. Ja, und das, finde ich, hat man einfach so ein bisschen gesehen, aber insgesamt doch eine gute Vorstellung der Mannschaft.
Ja, meine 2 Cent noch dazu, dann können wir, glaube ich, auch mal zu Wout van Aert drüber gehen, zu den Sprints und Ausreißergruppen, weil das ist, finde ich, einen guten Vergleich. Und wenn du jetzt dir UAE mal angeschaut hast bei der Tour, wo man auch gesagt hat, dass sie zu defensiv waren zum Teil, also dass du die bei Anfangsphasen gar nicht gesehen hast, aber die halt natürlich wahrscheinlich auch wussten, wir kriegen das über eine andere Art und Weise kontrolliert, halt mitten im Nils Polit, und das Gegenteil eigentlich wirklich jetzt bei Arche d'Isère der Fall war, wo dann wo man halt so versucht hat, mit auf Macht, also quasi eine Stärke auszudrücken, die vielleicht gar nicht da war. Über diese Art und Weise ist es dann schon krass, wie unterschiedlich das aussehen kann am Ende des Tages. Und sehr wahrscheinlich ist das, was Nils Polit gemacht hat oder UAE, effektiver als das, was dann dieses Team gemacht hat. Aber ja, Learning Process. Aber auch da, bin ich auch bei dir, finde ich gut, dass man dem Fahrer da die Chance gibt. Aber am Ende, ich habe das Thema immer wieder hier, ist so ein Fahrer halt ein Asset, der kostet verdammt viel Geld und wahrscheinlich in Ben O'Connors Fall mit der bestverdienste Fahrer im Team. Und wenn man da, selbst wenn das Team verlässt, trotzdem nochmal versuchen kann, hier, ich glaube, Podium ist auch möglich. Ja, also wenn es richtig gut läuft für ihn. Und ich glaube, das wäre schon sensationell eigentlich. Damit hätte man, glaube ich, am Anfang, klar hätte man es gehofft, aber realistisch gesehen hätte man wahrscheinlich auch sagen müssen, wird schwierig. Von daher, wenn man da jetzt noch All-In geht, dafür finde ich es schon auch gut, ja.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
So, diese Folge präsentiert euch Bicycle, der führende Marktplatz für gebrauchte Bikes. Bei Bicycle gibt's das, was der Fahrrad-Community, also uns, schon lange gefehlt hat. Einen einfachen, sicheren, unkomplizierten Weg, gebrauchte Räder oder refurbished Bikes zu kaufen oder zu verkaufen. Das Angebot ist riesengroß und unter den mehr als 20.000 Rennrädern, Gravelbikes, Mountainbikes oder Triathlonrädern auf Bicycle ist auf jeden Fall einiges an Kaisermaterial. Das bekommst du mit garantiertem KäuferInnenschutz, abgesicherten Zahlungsprozessen und erstklassigen Services. Denn egal ob Carbon-Checks oder vollumfängliche Refurbishments, Bicycle gibt jedem Bike ein zweites Leben.
Mit Bicycle kannst auch du das Rad deiner Träume finden. Ob das jetzt ein Rad mit aktuellem Performance-Level sein soll, ohne dafür ein Vermögen ausgeben zu müssen, oder aber vielleicht ein Vintage-Rad. Man findet dort echt super viele schöne Sachen. Und ich habe auch schon mehrere Suchlisten gespeichert. Also ist für jeden was dabei. Und gerade Anfängern empfehle ich ja eigentlich sowieso immer, erstmal nach einem gebrauchten Rad zu schauen.
Ich bin ja erfahrener Gebrauchtradkäufer, aber auch Verkäufer. Und das geht bei Bicycle natürlich andersrum genauso einfach. Du kannst dein Bike in unter 5 Minuten auf bicycle.com hochladen und innerhalb weniger Tage verkaufen. Und, was besonders gut ist, Bicycle kümmert sich anschließend um reibungslosen Versand, schickt dir alles nötige Verpackungsmaterial kostenlos zu und organisiert eine Abholung, wann immer die für dich passt. Ich habe auch gehört, das Ganze ist in der Familie Stauf jetzt schon ein paar Mal ziemlich reibungslos über die Bühne gegangen. Also Stauf approved.
Stauf approved, ein Wort. Ja, geht doch mal auf bicycle.com und schaut euch das alles an, stöbert nach Kaisermaterial und wenn du es dann verkaufen willst, für kurze Zeit bekommst du jetzt nämlich die Seller Protection geschenkt und das geht ganz einfach mit dem Code Besenwagen, alles groß geschrieben, 24, also Besenwagen 24. Wäre doch schön, wenn dein altes Rad nochmal ein zweites Leben bekommt, oder? Also auf bicycle.com verkaufen.
Dann lass doch jetzt mal, du hast schon angesprochen, die Sprints, lass mal kurz in unsere Alpecin-WG gehen, denn zumindest Caden Groves hat noch einen Sprint gewonnen die Woche, von dem man nicht gedacht hätte, dass es zum Sprint kommen könnte. Ich mach mal hier Ballerstedt und Hollmann direkt nacheinander. Auf jeden Fall zwei unterschiedliche Wahrnehmungen.
Vamos, vamos, vamos. Woche 2 in der Vuelta ist geschafft. Wer hätte das gedacht? Wir sind auch noch alle zu 8. Ich auch noch hier, das ist die größte Überraschung. Und es läuft, kann man hier anders sagen. Caden gewinnt noch eine Etappe zwischendurch. Sogar so eine halbe Bergetappe. Hatte eigentlich keiner mit gerechnet. Ja, was so im GC abgeht bei den Kletterern, kann ich gar nicht so viel sagen. Da kriege ich gar nichts mit. Wenn die im Ziel sind, habe ich oft noch 30 Kilometer zu fahren. Und sonst gibt hier wenig Siesta für uns, sind den ganzen Tag auf dem Rad. Aber wir spielen schon Pläne für Madrid und können da hoffentlich alle schön Sangria trinken und dann die Rundfahrt ausklingen lassen. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt greifen wir die letzte Woche an und holen hoffentlich noch einen Etappensieg. Und dann wäre das hier eine runde Nummer. Also schöne Grüße und genießt die letzte Vuelta-Woche. Wir werden es auch tun, in vollen Zügen.
Ich liebe Ballerstedt, ja, ne? Das ist so herrlich ungefiltert. Und ich krieg dann auch immer noch, wir können das, glaube ich, zumindest in Stories posten, ich krieg dann auch immer noch so Bilder von ihm, wie er komplett gekocht ist nach der Etappe. Einfach so super roten Kopf. Und jetzt Juri.
Hi zusammen. Hier mal wieder ein kleines Update aus Spanien von der Vuelta. Die zweite Woche ist jetzt auch schon vorbei. Die Tage vergehen doch echt relativ schnell. Die Etappen waren zwar irgendwie doch jeden Tag hart, aber viel Transfer gehabt. Trotzdem irgendwie eine gute Zeit gehabt. Dadurch ist es alles relativ schnell umgegangen. Und morgen der zweite Ruhetag, freue ich mich drauf. Ich schaue trotzdem sehr, sehr positiv auf eine Woche zurück. Am ersten Tag gleich in der Break gewesen. Mein erstes Top-5-Ergebnis. bei einer Grand Tour bzw. World Tour. Ja, ein bisschen eine Träne im Auge habe ich noch. Der dritte, denke ich, wäre drin gewesen, wenn ich mich ein bisschen besser angestellt hätte, taktisch hinten raus im Sprint. Aber ich glaube, auch mit dem fünften kann ich mich auf jeden Fall zufrieden schätzen. Zwei Tage später Quinten wurde nochmal Zweiter. Und vor allem dann gestern der Etappensieg mit Caden. Kam relativ unerwartet. Wir haben super improvisiert im Rennen, als wir gemerkt haben, dass Jumbo die Kontrolle übernommen hat. Und ja, am Ende sind wir mit 6 Mann über den Schlussanstieg gefahren. Der war, glaube ich, 21 Kilometer mit 6%. War ich auch echt sehr, sehr positiv überrascht, dass wir da alle so gut rübergefahren sind, obwohl das Tempo relativ hoch war. Und haben dann im Finale einfach super, super agiert. Und ja, Caden hat einfach brutal abgeliefert. Und den zweiten Etappensieg klar gemacht. War ein schönes, nachträgliches Geburtstagsgeschenk für mich. Ja, genau. Also schaue ich super positiv auf die zweite Woche zurück. Freue mich morgen auf den Ruhetag, auf einen guten Kaffee hoffentlich. Und dann mit viel Ambition 3 Wochen. Hoffen wir, dass wir die 3 Siege auch noch voll machen können. Das sollte das Ziel sein. Und dann kann ich auf jeden Fall sehr, sehr positiv auf meine erste Grand Tour zurückschauen. Also, beste Grüße hier aus Spanien. Und ich denke, wir hören uns nächste Woche.
Erste Grand Tour von Juri Hollmann. Krass, hätte ich jetzt gedacht, hätte er schon mal eine gehabt.
Nee, Movistar hat ihn nicht eingesetzt.
Die beiden, ja gut, ist natürlich auch eine Mannschaft, wo das noch mal schwerer ist, eine Grand Tour zu fahren, als in jedem anderen World Tour Team. Ich glaube, die haben da schon jedes Jahr ihre Teams gesetzt am 1. Januar. Naja, aber ich habe mich gefreut auf die Sprachnachricht. Ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, da gibt es ja oft so einen ziemlich harten Cut, was die Zeitabstände abgeht. So ab einem gewissen Platz fährt dann eigentlich über 50% des Feldes eigentlich, wie Ballerstedt es schön gesagt hat, die haben dann noch 30 Kilometer, wenn die erst im Ziel sind. Und davon kriegt man ja leider dann nicht so viel mit, was eigentlich so im Rest des Fahrerfeldes eigentlich abgeht, wie motiviert die Fahrer da sind, beziehungsweise wie müde. Mhm. Ja, also kann natürlich auch sein, dass ja die Hitze und Streckenverlauf auch ziemlich viele Körner gekostet hat. Aber eigentlich schön zu hören, dass beide dann noch relativ gut dabei sind. Ja,
also Ballerstedt geht es, glaube ich, jetzt besser als nach der ersten Woche. Ich glaube, die Woche jetzt war auch irgendwie so 10 Grad kälter als die erste Woche oder 7 Grad. Das hat, glaube ich, allen gut getan. Das hören wir auch gleich noch von Kim Hajduk. Hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass es dann doch so positiv wird. Und ja, also ich habe schon gesagt, es kommen 3 sehr, sehr harte Etappen noch mit Bergankünften. Ein Zeitfahren, aber es kommen auch, glaube ich, noch 2 Etappen, wo ein Caden Groves in der Form, in der er da jetzt unterwegs ist, definitiv auch noch was reißen könnte. Die Mittwochsetappe hat zwei zweite Kategorien in der Mitte der Etappe bis Kilometer 70 und ist 140 Kilometer lang, also nach 70 Kilometern geht es dann wirklich halbwegs flach ins Ziel. Und die Donnerstagsetappe hat eine zweite und eine erste Kategorie. Die erste Kategorie ist bei 135 Kilometern. Das Ziel ist bei 180. Mal schauen, wie die erste Kategorie so aussieht. Wie gesagt, die Etappe, die er gewinnt, hatte auch direkt vorm Ziel eine erste Kategorie. Verrückt, wie viele Leute da drüber gefahren sind. Okay, es war eine sehr breite Straße. Die Steigung war nicht extrem, aber schon lang. Aber auch krasser Sprint, oder? Habt ihr den euch nochmal angeguckt? Also Wout van Aert gegen Caden Groves bei dieser Etappe. Erste Kategorie, kurz vor Ziel, dann 15 Kilometer bergab oder 16. Und dann fährt Alpecin den Sprint wirklich parademäßig an. Caden Groves zündet, Wout van Aert zündet auf der anderen Seite und fährt im Sprint bis 70 Meter vor Ziel oder so an Caden Groves vorbei, 5 bis 10 Zentimeter. Und Caden Groves hat die Power, aber nochmal zu kicken und diese paar Zentimeter wieder umzudrehen und gewinnt dann noch. Das war ein geiles Ding.
Ja, aber noch krasser war das halt, mit wie vielen Leuten Alpecin ins Finale gefahren ist. Ne? Also das Feld war auch nicht mehr groß. Ich glaube, die hatten fast volle Mannschaftsstärke. Das war auf jeden Fall auch beeindruckend zu sehen. Aber wir eh gerade bei Juri waren und seine erste Grand Tour, der hat ja auch die erste Etappe nach dem Ruhetag sehr lange Zeit um den Etappensieg mitgefahren. Die Etappe gewinnt dann der Wout van Aert, also die Etappe 10. Vor Quentin Pascher, Marc Soler, William Lecurve und dann Juri. Wo Juri auch so Stehaufmännchen war, ne? Abgefallen, wieder zurückgekommen, abgefallen, wieder zurückgekommen. Aber da fand ich, hat man auch wieder gesehen, was für ein vielseitiger Fahrer Wout van Aert ist. Ne? Also das war jetzt keine einfache Etappe. Quentin Pascher ist eher so der Bergfahrer, Marc Soler auch. Dann trotzdem irgendwie am Berg zumindest ein Pascher in Probleme zu bringen, der da aber folgen konnte, aber Marc Soler abzuhängen, berghoch. War gut zu sehen. Der ist auf jeden Fall, glaube ich, wieder so zurück zu seiner Topform. Und Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen.
Nee, lass den Jungs die Daumen drücken.
Die letzten Sprints auch noch machen, die beiden. Mhm. Ne? Also Caden Groves finde ich auch irgendwie einen interessanten Fahrer. Hat zum Beispiel in vielen Statistiken auch bessere Werte bei kurzen Anstiegen als im Sprint tatsächlich. Also ich glaube, so im Sprinter-Ranking wäre er jetzt nicht ganz so weit vorne. Aber bei so einem Rennen wie der Vuelta eben mit der Fähigkeit, über eine Kategorie 1 Bergwertung kurz vor Ziel zu fahren, dann am Ende ein super schneller Sprinter, der eben auch einen Wout van Aert schlagen kann nach so einer Etappe. Fehlt so ein bisschen, glaube ich, die Geschwindigkeit für die flachen Sprints, für die ganz großen Zusammenkünfte der schnellen Leute. Aber dafür umso stärker, wenn's mal ein bisschen bergauf geht, nicht allzu lang darf sein, aber dann hat er auch eben schon ein Limburg Classic zum Beispiel, was sehr viel über die Streckenabschnitte vom Amstel Gold Race geht, im Solo gewonnen letztes Jahr, habe ich live gesehen, das war sehr beeindruckend, wie er da gefahren ist, also ganz untypisch für einen Sprinter, aber trotzdem noch diese Endgeschwindigkeit eben dazu, also es ist schon beeindruckend.
Ist halt so ein klassischer Spanien-Radrennen Fahrer, Sprinter, oder? Also so spanische Radrennen sind ja nie leicht. Es ist ja immer so, irgendwo ist immer ein zu schwerer Berg für richtige Sprinter. Und also der ist so klassisch, halt das jetzt hier, Vuelta, dann Baskenland-Rundfahrt, dann vielleicht auch noch, Baskenland-Rundfahrt vielleicht nicht, aber so Vuelta Catalunya, sowas, das ist so sein Terrain. Ja. Der ist ja dieses Jahr auch schon Giro gefahren und da weiß ich von Philipp, weiß eben, dass die da irgendwie auch gehofft hatten, dass er da mehr abreißen kann, aber da waren die Sprints dann wohl doch am Ende, das heißt zu einfach ist das falsche Wort, aber da war die Reinsprinter dann doch zu gut an den Anstiegen und Alpecin hat es ja manchmal auch nicht ganz so schlau angestellt mit dem, wie sie da gefahren sind. Aber jetzt bei der Vuelta läuft da vieles zusammen.
Letzter Take von mir eigentlich. Quickstep gestern mega gut gefahren. Auch ohne Remco, ohne Julien Alaphilippe, ohne die berühmten eventuell Abgänge für nächste Saison. Also ganze Etappe eigentlich krass kontrolliert, Schlussanstieg mit riesiger Mannschaftsstärke von vorne gefahren, mit James Knox, Mauri van Sevenand, ich glaube Mattia Cattaneo war der letzte vor Landa noch, der dann nochmal richtig angezogen hat. Landa ist gut drauf, aber kann halt mit den Allerbesten dann vorne dann doch nicht ganz mitfahren. Aber dachte ich mir, ey, die Mannschaft, die ist doch saustark, die da auch hingeschickt haben und jetzt auch Ende Woche 2.
Ja, die haben keine schlechten Fahrer, ne? Also das ist wirklich so, du hast ja manchmal in Teams einfach, ja, weil, ne, die Nationalität des Teams vielleicht dazu führt, dass du überwiegend Fahrer aus deinem eigenen Land verpflichtest, weil das natürlich auch eine Vereinbarung mit Sponsoren sind oder so. Und ich glaube, das zählt bei Soudal Quickstep ganz wenig. Also da sind wirklich nur gute Fahrer unter Vertrag. Also man hat da wenig Ausschweifungen nach unten vom Leistungsgefüge, würde ich sagen. Und dementsprechend können die auch eigentlich bei jedem Rennen, wo sie fahren, immer eine gute Mannschaft stellen. Ne? Also das Problem der Mannschaft ist bekannt. Der, ich sag mal, große Fahrer für die Eintagesrennen, Alaphilippe, hat in den letzten Jahren jetzt nicht so seine beste Zeit gehabt. Also es hat immer so der, der Siegfahrer oder der große Kapitän gefehlt, aber insgesamt, das habe ich auch in der letzten Folge angesprochen, macht das Team einfach eine super Arbeit, was Verpflichtungen von Fahrern angeht. Also das muss man denen echt lassen. Die finden da schon immer wieder die richtigen, ja, auch ein Gianni Moscon zum Beispiel, den sie ja für einen ganz kleinen Vertrag nochmal eine letzte Chance gegeben haben, der eine gute Tour auch gefahren ist für das Team. Die Liste der Fahrer ist lang, wo sie das geschafft haben. Und wenn die Fahrer gehen, sind sie auch oft nicht so gut. Also die wissen schon, was sie machen. Und ja, ich bin mir sicher, dass man einen Abgang von Remco auch verkraften könnte, wenn er dann stattfindet.
Eine Sache noch. Eigentlich der Fahrer der zweiten Woche ist eigentlich Marc Soler.
Marc Soler. Ich habe das leider, ich muss das Zitat raussuchen. Paul, erzähl weiter.
Ja, der war in 4 Spitzengruppen von 6 möglichen Etappen die Woche. Jetzt selbst gestern, da hat er halt gearbeitet für Sivakov, aber selbst da war er in der Spitzengruppe. Und da wird, glaube ich, 2-mal Dritter. Und der ist ja auch so krass, der fährt immer die gleiche Taktik. Du weißt einfach, was passiert. Das ist so geil. Ich meine, das kannst du, glaube ich, das hat auch sowas mit dem Kommentar oder mit der Aussage
zu tun. Das sieht Sean Kelly auf jeden Fall anders. Ich fand den Satz so geil. Also das war die erste Etappe, die Pablo Castrillo gewinnt. Da fahren die auch in den super langen Schlussanstieg rein und ein paar Fahrer setzen sich eben schon mal aus der größeren Spitzengruppe ab und Marc Soler hatte schon selber ein paar Mal versucht, die Spitzengruppe zu attackieren im Flachen und ist dann aber schon im abgehängten Teil der Gruppe und dann schwenkt die Kamera wieder auf die Spitzengruppe, die 2 Mann groß war zu dem Zeitpunkt und Soler ist einfach da plötzlich. Irgendwie ist er dann plötzlich bei diesen zwei, ist die Spitzengruppe dann 3 Mann stark und Sean Kelly sagt so, Marc Soler, we will never know what he's gonna do. Never predict what tactic he's gonna use.
Nee, der gut, aber ja, okay. Ich glaube, ich weiß, was er meint, aber wenn er in einer kleineren Gruppe ist, macht er immer den sterbenden Schwan, lässt Führung aus und attackiert dann. Und dann wird er eingeholt, macht das gleiche wieder und versucht dann wieder zu. Also, das meine ich so. Du weißt dann eigentlich schon immer, was er macht.
Also, es ist schon entertaining auf jeden Fall. Also,
ja, definitiv.
Scheint auch ein Entertainer zu sein, was man so hört aus der Mannschaft, sorgt da immer für gute Stimmung. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, wenn Marc Soler wäre der letzte Fahrer, den ich verpflichten würde, weil seine Fahrweise jetzt abgesehen auch von Ausreißergruppen manchmal echt sehr rätselhaft ist, aber scheint ein ganz witziger Typ zu sein und belustigt uns zumindest jetzt in dieser Vuelta auch mit seinen, amüsiert uns mit seinen, Ausreißergruppen, Ausreißversuchen.
Haben wir sonst noch irgendwas
natürlich hinzuzufügen? Kurzes hier Abschiedsstatement. Nur Abschied aus der Folge, nicht von Kim Hajduk selbst, aber Kim Hajduk kommt natürlich auch nochmal zu Wort.
Servus Basti. Ist jetzt schon ein bisschen später, aber das ist Welterzeit. Das shiftet sich irgendwie ein bisschen alles immer nach hinten. Aber ja, die Woche war hart. Keine Sprintetappe, beziehungsweise keine wirkliche Sprintetappe. Okay, gestern war dann irgendwie doch ein Sprint, aber eigentlich keine Sprintetappe. eigentlich jeden Tag Vollgas, mindestens eine Stunde oder länger, bis die Gruppe endlich gegangen ist. Einmal habe ich mich da auch wieder gefunden. War ganz cool, mal vor dem Feld zu sein und hab dann noch auf Carlos da gewartet, um ihn dann noch ein bisschen zu unterstützen. Aber ansonsten, ziemlich harte Woche. Zum Glück nicht mehr ganz so heiß. Dafür ziemlich, eine hohe Luftfeuchtigkeit. Aber ich glaube, das hat jeder hat sich darüber gefreut, dass keine 40 mehr irgendwie auf dem Thermometer gestanden hat. Deswegen alles gut. Wollen sie nicht beschweren. Und auch mal wieder etwas Grünes hier gesehen, so in Galizien. Das ist ein bisschen ungewohnt gewesen, aber auf jeden Fall wunderschöne Gegend. Ansonsten echt jeden Tag Vollgas, bis die Gruppe ging. bisschen gechillt oder auch nicht. Und dann ging es wieder weiter. Ja, wir sind noch zu fünft. Wir hatten ein paar Ausfälle leider mit Covid und auch Stürzen. Aber ja, Carlos ist noch Top 10. Im GC hat bisschen jetzt am letzten Tag noch verloren, aber mal gucken. Eigentlich ist er richtig gut drauf. Vielleicht war der Tag heute einfach, war es heute nicht sein bester Tag und arbeiten da auf jeden Fall noch dran, dass es dann auch nach vorne geht und ja, Stimmung ist gut und freuen uns auf den Ruhetag morgen und dann geht's in die letzte Woche.
Okay.
Genau.
Adios. Bis Donnerstag.
Ciao, ciao.
Adios. Ciao.